Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 11 Podcast-Folgen geht es um die große Volkskrankheit Diabetes. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Und heute geht es um das Thema Diabetes Typ 2 und Ernährung. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Diesmal soll es um die Ernährung gehen, denn auf die muss jemand, der an Diabetes mellitus erkrankt ist, besonders achten. An meiner Seite ist heute als Expertin die Ökotrophologin Silja Kumroh. Sie sagt, worauf es ankommt. Guten Tag, Frau Kumroh.
Hallo.
Also zunächst einmal, Frau Kumroh, den Begriff Ökotrophologin habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Was machen Sie denn so?
Ja, das geht tatsächlich vielen so, also nicht nur Ihnen. Also unter Ökotrophologie versteht man eigentlich auch eine Art Ernährungswissenschaften in Kombination mit Haushaltswissenschaften. Also das heißt, im Gegensatz zu dem rein ernährungswissenschaftlichen Studium haben wir auch die Naturwissenschaften, aber auch die ökonomischen Fächer wie Wirtschaft oder die psychosozialen Fächer wie Soziologie oder Psychologie. Im Grunde ist es eigentlich auch wie ein ernährungswissenschaftliches Studium, noch in Bezug halt so ein bisschen eher auf die Ökonomie.
Okay, also quasi wie so eine Ernährungsberaterin plus.
Ja, genau.
Ich habe gelesen, dass Diabetiker praktisch alles essen dürfen, aber einiges dabei beachten müssen. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, Menschen mit Diabetes dürfen alles essen. Also viele haben ja noch so, ich sag mal, Vorurteile im Kopf oder irgendwelche Mythen, dass Menschen mit Diabetes, sage ich mal, spezielle Ernährungsmuster, spezielle Ernährungsweisen durchführen müssen. Aber auch in den neuen Leitlinien, da steht, Menschen mit Diabetes dürfen prinzipiell alles essen. Aber natürlich gibt es Sachen, die vielleicht mehr vom Vorteil sind, wie für jeden von uns auch.
Genau, wir werden auf jeden Fall in diesem Podcast noch mal ein bisschen konkreter. Denn was ist denn zum Beispiel schon mal mit dem Kuchen am Wochenende, einem Eisbecher im Sommer oder Schokolade vor dem Fernseher? Das muss doch normalerweise irgendwie tabu sein, oder?
Ja, das dürfen Menschen mit Diabetes auf gar keinen Fall essen. Nein, also das dürfen die auch essen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir uns anschauen, also ich sage mal Menschen vielleicht ohne einen Diabetes, es ist ja auch Lebensqualität. Also Ernährung ist ja nicht nur eine reine Energieaufnahme, sondern man definiert sich darauf, man hat gesellschaftliche Kontakte darüber. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, Menschen mit Diabetes dürfen keinen Kuchen essen, keine Süßigkeiten, sondern auch die dürfen das. Vielleicht aber auch nicht, sag ich mal, in so vielen Mengen, die aber auch der Mensch ohne Diabetes nicht unbedingt sollte.
Das heißt, sie dürfen doch mal so einen ganzen Schokoladen-Weihnachtsmann, Schokoladen-Osterhasen essen oder ist es doch eher so ein Stück nur?
Prinzipiell ist es natürlich vom Vorteil, wenn es nur das Stück wäre. Ja, aber ich sag mal so, auch Menschen mit Diabetes sind nur Menschen und wenn sie dann mal den ganzen Schokoladenweihnachtsmann essen sollten, ist es jetzt auch nicht so, wenn es einmal passiert, dass es dann, sag ich mal, ganz katastrophal ist. Es geht eher so um die Menge und um die Regelmäßigkeit. Aber prinzipiell natürlich eher das Stück Schokolade.
Aber da geht es schon um echte Schokolade oder müssen Sie darauf achten, dass es Diabetiker-Schokolade ist? Sowas gibt's ja auch.
Nein, bitte, bitte die echte Schokolade. Also es gab ja lange Diätprodukte oder generell Produkte für Menschen mit Diabetes. Die wurden aber aus dem Sortiment genommen und auch aus gutem Grund. Und deswegen, Menschen mit Diabetes dürfen normale Schokolade essen und auch nicht die Diätprodukte, weil da sind oft versteckte Fallen drinne. Sag mal so, wenn man den Zucker aus einem Produkt rausnimmt, braucht es auf der anderen Seite was anderes und das sind dann oft die Kalorien. Und das heißt, der Kaloriengehalt wird vielleicht hochgefahren, der Zuckeranteil ist weniger. Und das ist jetzt gerade, wenn wir insbesondere über Menschen mit Typ-2-Diabetes sprechen, die vielleicht auch mit Adipositas oder Übergewicht zu kämpfen haben, eher vom Nachteil, wenn dann nochmal die Kalorienzahl hochgegangen ist.
Typ-2-Diabetiker sind ja oftmals auch übergewichtig. Warum ist das so?
Also es gibt auch Menschen, die übergewichtig sind und keinen Typ-2-Diabetes haben. Also prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass alle Menschen, die übergewichtig sind, Typ-2-Diabetes haben oder alle Menschen, die Typ-2-Diabetes haben, übergewichtig sind. Es ist nur so, dass ein Typ-2-Diabetes oft mit anderen Erkrankungen einhergeht und das ist halt eben oder gefördert wird durch spezielle Lebensumstände. Und das ist zum Beispiel zum einen Übergewicht oder auch mit kardiovaskulären Erkrankungen oder dem metabolischen Syndrom. Deswegen kann man aber nicht trotzdem pauschalisieren, dass alle Menschen mit Typ-2-Diabetes übergewichtig sind. Also
nee, alle nicht, das ist völlig klar. Mhm. Aber ich hatte so im Kopf wahrscheinlich auch irgendwo mal gelesen, dass eben ein großer Anteil der Diabetiker übergewichtig ist.
Ja, genau. Also was man so ein bisschen begründen kann, ist, dass viele Menschen mit Typ-2-Diabetes halt eine Insulinresistenz haben. Also das heißt, dass sozusagen die Zellen, also man kann sich ja Insulin wie so einen Schlüssel vorstellen, also der schließt die Zellen auf und dann kann der Zucker aus dem Blut in die Zellen, jetzt vereinfacht gesagt. Und bei einer Insulinresistenz ist es eben so, dass diese Türen, die das Insulin aufschließt, aus verschiedenen Gründen verschlossen sind oder vielleicht nicht so einfach aufgehen. Zum einen kann das sein, dass diese Türen schon immer verschlossen waren, das heißt genetisch bedingt. Das heißt also, die Türen waren schon immer verschlossen und die gehen auch gar nicht auf, weil es eben vererbt wurde. Oder eben sie klemmen so ein bisschen, weil ein gewisser Bewegungsmangel da ist, oder sie gehen nicht richtig auf, weil halt Übergewicht vorliegt, eine erhöhte Fettmasse. Das macht es halt auch schwer fürs Insulin, da durchzukommen.
Haben es denn Diabetiker grundsätzlich schwerer abzunehmen?
Das ist auch wieder so eine Frage, die man halt wo ein bisschen ausholen müsste, um sie zu beantworten. Also man kann nicht prinzipiell sagen ja und auch nicht prinzipiell nein. Es kommt halt wirklich immer auch mit auf die genetische Veranlagung an oder was bringt der Mensch auch mit am Stoffwechsel, an anderen Vorerkrankungen, wie ist auch sein Lebensumfeld oder der Lebensstil im Generellen. Aber tatsächlich mit der Insulinresistenz, die eben oft mit einem Typ-2-Diabetes einhergeht, ist es schon schwieriger abzunehmen, da man sich halt vorstellen muss, dass der Insulinspiegel im Blut halt konstant erhöht ist. Und immer wenn wir viel Insulin in unserem Körper haben, dann ist da gar keine Chance dafür, dass wir in den Fettstoffwechsel kommen. Also wenn wir erhöhte Zuckerwerte haben im Blut, erhöhte Insulinspiegel, also von einer Hyperinsulinämie sprechen, dann kann der Körper nicht in den Fettstoffwechsel kommen, indem er halt eben Fettdepots abbaut. Und das ist so, was sich halt gegenseitig so ein bisschen begünstigt bei dem Typ-2-Diabetes oftmals.
Das ist im Prinzip, was jeden Menschen betrifft, ne? Der also auch nicht von Diabetes betroffen ist, einfach mal zwischen den Mahlzeiten 4-5 Stunden Pause lassen, damit der Insulinspiegel absinken kann, damit der Körper überhaupt erstmal eine Chance hat, Fett zu verbrennen.
Richtig.
Ja, wie nimmt denn die Ernährung Einfluss auf den Blutzucker?
Genau, also überwiegend Einfluss auf den Blutzucker nehmen die Kohlenhydrate. Ich denke mal, das hat schon mal jemand gehört. Es gibt halt sozusagen die Zucker, also die Einfachzucker wie Monosaccharide und die Zweifachzucker und auch die Mehrfachzucker. Und in dem Moment, wo wir eben was essen, haben wir verschiedene Enzyme oder Amylasen im Körper, die halt diese Zucker aufspalten. Und immer wenn wir etwas, wo halt mehr Kohlenhydrate drin sind oder generell Kohlenhydrate drin sind, dann gehen halt diese Zucker über verschiedene Mechanismen ins Blut. Und das kann halt eben unseren Blutzucker erhöhen. Es kommt dabei immer darauf an, welche Lebensmittel esse ich, auch mit welchen Lebensmitteln zusammen konsumiere ich ein Lebensmittel, weil gerade auch, wenn man jetzt, sage ich mal, eine sehr proteinreiche, eine sehr fettreiche Mahlzeit auch dazu nimmt, dann gehen die Zucker nicht ganz so doll ins Blut. Im Gegensatz, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Limonade trinkt oder eine Cola oder irgendwas, wo viele Monosaccharide drin sind, also viele Einfachzucker, die ganz schnell in die Blutbahn gelangen. In dem Sinne sind halt Kohlenhydrate die den Blutzucker überwiegend steigen lassen.
Und da geht's ja auch um gute Kohlenhydrate, schlechte Kohlenhydrate. Reden wir also von Weißbrot und wir reden von Vollkornbrot.
Genau. Also wir haben ja dann, wie eben schon besprochen, einmal die Monosaccharide, wie Glucose. Das kennt, glaube ich, jeder. Das ist so der Traumzucker. Es gibt die Fructose und es gibt dann auch die Galactose. Das ist Bestandteil von der Laktose. Und dann gibt's halt die Disaccharide. Das sind die Zweifachzucker. Wie sozusagen die Saccharose. Das ist so dieser Haushaltszucker, der auch immer viel zugesetzt wird in anderen Lebensmitteln oder industriell hergestellten Lebensmitteln. Die Maltose und eben auch die Laktose, die halt auch im Milchzucker ist. Das sind so diese Zuckersorten, die, ich sag mal, wo man nicht prinzipiell sagen kann, die sind schlecht, aber die halt eben insbesondere bei einem Menschen mit Diabetes eine große Auswirkung auf den Blutzucker haben. Dadurch, dass sie halt eben nicht aufgespalten werden müssen, unbedingt, außer die Zweifachzucker, aber schneller aufgespalten werden und dadurch den Blutzucker sehr schnell sehr hoch ansteigen lassen. Wie gesagt, je nachdem, mit welchem Lebensmittel man es kombiniert. Und dann gibt es die Polysaccharide, also die Mehrfachzucker. Und dazu gehört zum Beispiel die Stärke oder das Glykogen oder eben auch die Ballaststoffe, die man bestimmt schon gehört hat. Und da kann man sich dies vorstellen, das sind halt mehrere Zuckermoleküle aneinander gekettet. Also das heißt, bis die ins Blut kommen, müssen die erstmal aufgespalten werden, alles Stück für Stück nacheinander. Und das dauert halt einfach viel länger, als wenn man jetzt irgendwas isst, was halt wie ein Weißbrot viele Monosaccharide, Disaccharide enthält, den Blutzucker schnell ansteigen lässt. Wenn man zum Beispiel ein Vollkornbrot isst, das braucht halt länger, weil es aufgespalten werden muss. Und dadurch steigt der Blutzucker halt langsamer und kontinuierlicher an, was halt dann wiederum sich einfach positiver auswirkt auf den Blutzuckerspiegel.
Also grundsätzlich lieber weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiße und Fette und Ballaststoffe natürlich?
Ja, also tatsächlich, es gibt Studien, wo man einfach gesehen hat, dass eine Low-Carb-Diät vom Vorteil sein kann. Allerdings geht die auch einher mit einer Low-Fat-Diät, also dass man auch weniger Fette zu sich nimmt. Tatsächlich kommt es da auch so ein bisschen drauf an, was möchte man, wenn man jetzt eine Gewichtsreduktion auch haben möchte, kann man nicht nur rein an die Kohlenhydrate schauen, sondern da muss man auch das Lebensmittel an sich sehen. Fette haben halt mit 9 Kilokalorien pro Gramm auch eine sehr hohe Energiedichte. Also das heißt, man kann dann nicht nur sich von Fetten und Eiweißen ernähren und dann sozusagen die Kalorienmenge nach oben schrauben. Aber prinzipiell lässt sich schon sagen, ja, auf jeden Fall Ballaststoffe sind gut, eine ausgewogene Ernährung, viel Gemüse. Also so, ne, man kennt ja diese 5 am Tag vielleicht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt 3 Portionen Gemüse. So Portion ist immer alles, was in eine Hand passt. Und 2 Portionen Obst. Also auch was in eine Hand passt, wäre ein Apfel, wäre eine halbe Banane und ähnliches. Also eine ausgewogene Ernährung, die eigentlich jeder Mensch aber auch durchführen sollte.
Und im Vergleich nochmal, weil Sie gerade sagten, 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien, bei Eiweiß und bei Kohlenhydraten hat es jeweils 4 Richtig. Kilokalorien.
Genau.
Jetzt muss man trotzdem natürlich ein bisschen aufpassen, weil man einkauft, überall wo drauf steht, es ist kein Zucker drin, kann trotzdem mehr Zucker versteckt sein. Da gibt's ja auch tatsächlich so Müsli-Riegel oder was weiß ich. Da steht dann irgendwas anderes ganz versteckt drauf, Maltodextrin und wie das alles heißt. Es gibt, glaube ich, 30 verschiedene geheime Bezeichnungen, wo eben doch ein bisschen Zucker drin ist. Ist das alles genauso wie der normale Zucker?
Ja, also das kann man prinzipiell gleichsetzen. Oder ich sag mal, im Trend ist jetzt ja auch viel so mit Honig zu süßen oder Agavendicksaft. Oder
das ist ja purer Zucker.
Genau, oder mit irgendwelchen Zuckeralternativen, die sich aber im Endeffekt nicht vom Zucker unterscheiden, ob man jetzt mit einem Agavendicksaft süßt oder mit einem Zucker. Das geht alles gleich einher. Wo man es eben sehen kann, ist ganz gut in der Nährwerttabelle bei den Kohlenhydraten. Da kann man dann auch nochmal gut erkennen, wie viel steckt denn jetzt wirklich in diesem Lebensmittel drin.
Ja, und da steht dann tatsächlich das Ganze nochmal unter Zucker dann.
Genau, also da steht ja Kohlenhydrate und dann davon Zucker. Aber jetzt sage ich mal, für einen Menschen, der mit Diabetes, der vielleicht auch Insulin spritzen muss, sind tatsächlich die Angaben Kohlenhydrate immer ausschlaggebend. Weil in davon Zucker, das bezieht sich auf die Mono- und Disaccharide, also die Einfach- und Zweifachzucker. Und Kohlenhydrate enthält aber auch die Mehrfachzucker, also die Polysaccharide, wie Stärke oder ähnliches. Und das muss auch mitberechnet werden, wenn man dann eben seine KE-Faktoren oder seine BE-Faktoren ausrechnen möchte.
Und darüber sprechen wir auch nochmal später an dieser Stelle. Aber erst nochmal, gibt es denn Lebensmittel, die den Blutzucker senken können?
Ich muss da direkt lachen, weil es gibt ja immer so viele Mythen im Internet, zum Beispiel Zimt. Zimt ist so, damit wurde immer geworben. Also essen Sie Zimt und dann senkt sich Ihr Blutzucker. Und tatsächlich ist es so, es gab da zum Beispiel eine Studie, die hat das untersucht. Das heißt, die haben, glaube ich, 120 Milligramm bis 6 Gramm Zimt pro Tag zu sich genommen, über 8 Wochen. Und da hat sich dann der Plasma-Glucose, also der nüchtern Blutzuckerwert, um -1,3 reduziert. Das ist aber eigentlich nichts. Also es gab keine Auswirkung auf den Langzeitzuckerwert, den HbA1c-Wert. Es hat sich im Verlaufe des Tages, hat sich der Blutzucker ganz normal angepasst wieder. Also es gibt jetzt keine speziellen Lebensmittel, wo man sagen kann, konsumieren Sie das und dann senkt sich Ihr Blutzucker. Trotzdem, klar, wenn man Zimt jetzt zum Beispiel mag, kann man es gerne über sein Müsli machen. Aber wenn man jetzt 6 Gramm pro Tag auch zu sich nehmen muss, das ist ja auch eine Menge. Also ich weiß nicht, wer so viel Zimt essen möchte.
Das ist auch ungesund. Also zumindest, wenn man diesen billigen Zimt nimmt.
Genau, der Cassia-Zimt ist der, wo ich sage jetzt eher nicht so drauf zugreifen sollte, weil der enthält zum Beispiel Kumarin und das kann halt auch krebserregend sein. Und
in größeren Mengen.
In größeren Mengen natürlich, genau.
Deswegen lieber zum teureren Ceylon-Zimt
greifen. Genau, also eher zum Ceylon-Zimt greifen als zum Cassia-Zimt.
Welche Lebensmittel sind denn grundsätzlich gut bei Diabetes? Also muss man jetzt wirklich drauf achten, ach, immer bloß Gemüse und Brokkoli und Blumenkohl und Gurke?
Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, es gilt halt für Menschen mit Diabetes genau das Gleiche wie für alle von uns. Und da dient immer eine ganz gute Orientierungshilfe, diese 10 Regeln der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und im Endeffekt ist es halt wichtig, einfach eine Lebensmittelvielfalt zu haben. Also das heißt wirklich Gemüse natürlich ausgewogen ernähren, das heißt auch ruhig ballaststoffreich, Vollkornprodukte, Haferflocken sind sehr gut, Haferkleie, Nüsse, dass man auch auf die Fettzufuhr achtet, ne, zwischen, sag ich mal, gesättigten, ungesättigten Fettsäuren, dass man auch proteinreich sich ernährt, also wirklich eigentlich diese ganze Lebensmittelvielfalt, die wir haben, dass man die auch ausnutzt. Frisch zubereitete Lebensmittel, vielleicht nicht so viel industriell hergestellt, dass man auch einfach weiß, was mache ich vielleicht auch selber in dieses Lebensmittel rein, wenn ich jetzt ein Brot backe oder einen Kuchen backe. Ja, also prinzipiell würde ich jedem Menschen mit Diabetes die gleichen Empfehlungen geben, die halt für, sag ich mal, Menschen ohne Diabetes auch gelten. Was sich in Studien bewährt hat, ist tatsächlich so eine mediterrane Kost. Das heißt, Fisch, wenn man jetzt kein Fisch isst, muss man jetzt nicht zwingend Fisch essen, aber das ist ja auch viel Gemüse, Öle, die da gegessen werden.
Und wer keinen Fisch mag, kann auch gern Walnüsse essen.
Genau.
Da sind auch wichtige Omega-3-Fettsäuren drin.
Genau.
Also im Prinzip habe ich das so rausgehört, am besten so natürlich wie möglich sich ernähren und so wenig wie möglich zum Fastfood-Riesen gehen.
Ja, so gesehen ist das genau das.
Gibt es denn ein Label, zum Beispiel so ein Bio-Siegel oder so, woran Diabetiker erkennen können, was sie essen dürfen?
Wie gesagt, es gab mal diese Diabetiker-Produkte, die ja nicht mehr am Markt sind. Spezielles Bio-Siegel jetzt nicht, was ja jetzt neuerdings bei uns auch ist. In Deutschland ist ja der Nutri-Score. Das heißt, es ist so eine Lebensmittelampel. Vielleicht haben das die ein oder anderen schon gesehen. Da wird deklariert von A, B, C, D sozusagen, wie die Lebensmittelgruppen einzuordnen ist. Das heißt, A ist gesünder als jetzt, wenn ich ein Lebensmittel mit D nehme. Und das dient schon vielleicht so ein bisschen zur Orientierung. Man muss da aber auch aufpassen. Also der Nutri-Score vergleicht nur einzelne Lebensmittelgruppen untereinander. Ich habe auch schon gesehen, dass auf einer Tiefkühlpizza ein A war. Das heißt jetzt nicht prinzipiell, dass eine Tiefkühlpizza gesund ist, aber dass diese Tiefkühlpizza unter allen Tiefkühlpizzen, die es gibt, eben gesünder ist als jetzt die Tiefkühlpizza, die ein D hat. Und ich denke, das kann schon eine Orientierung geben, wenn man jetzt zum Beispiel zwischen verschiedenen Joghurts wählen muss. Dass man dann vielleicht mal einen Blick wirft, okay, der Joghurt hat jetzt ein D, dann nehme ich vielleicht lieber den Joghurt mit dem B.
Und im besten Fall Naturjoghurt und den selbst süßen.
Genau, das ist der beste Fall.
Mit frischen Früchten, ein bisschen Nüsse rein. Und genau. Da sind wir auch schon bei den Früchten. Am besten doch wahrscheinlich Beeren, zum Beispiel Blaubeeren, die sollen auch gut sein gegen Cholesterin, haben viele wichtige Antioxidantien und Vitamine. Dann Erdbeeren, Himbeeren und lieber weniger beim Obst, wenn man jetzt darauf geht, explizit weniger Trauben, Bananen, Birnen, weil da ist ja wahrscheinlich sehr viel Zucker drin.
Mhm. Tatsächlich, also es gibt Obst, was eben sich, sag ich mal, besser auf den Blutzuckerspiegel auswirkt als anderes Obst. Und es ist halt, wie Sie schon gesagt haben, die Beeren zum Beispiel, die sind sehr gut. Doch trotzdem geht's auch darum, die Menge macht immer im Endeffekt das Gift. Und wenn man zwei Portionen Obst am Tag isst, also eine Portion ist wirklich all das, was in eine Hand passt, dann kann man auch gerne eine Banane essen. Also man muss jetzt nicht zwingend sich die Bananen total verbieten. Aber wenn man diese zwei Portionen, sag ich mal, daran hält, ist das in Ordnung. Schwierig wird's, wenn man sich einen Smoothie zum Beispiel vorbereitet, wo man, jetzt mal übertrieben gesagt, 8 Äpfel, 2 Kiwis, 3 Bananen reinschmeißt, das alles püriert und dann trinkt. Weil so viel würden wir gar nicht schaffen zu essen. Genau. Bei den Bananen zum Teil ist es zum Vorteil, wenn man jetzt auch nicht die gelbeste der gelben Bananen nimmt, sondern vielleicht auch so ein bisschen eine grünere. Ich meine, der Kohlenhydratanteil bleibt gleich, aber bei den grüneren ist es halt so, man hat halt mehr Stärke noch drinne. Das heißt, der Blutzuckeranstieg ist nicht ganz so schnell, wie wenn man jetzt eine reife, gelbe, leckere Banane isst, die richtig süß schmeckt.
Und das merkt man ja wirklich, ne? Also so eine leicht grüne Banane, die ist nicht ganz so süß wie die richtig knallgelbe, wo vielleicht schon eine braune Stelle mit dabei ist.
Genau.
Und grundsätzlich würden Sie empfehlen, dass man, wenn man jetzt Lust hat auf eine Banane, lieber denn gleich nach dem Frühstück oder zum Frühstück oder nach dem Mittagessen als was Süßes zu essen, als zwischendurch, damit eben der Blutzuckerspiegel nicht dazwischen nach oben schießt?
Prinzipiell ja. Also wenn man das kann, man hat ja immer zu unterschiedlichen Zeiten auch Hunger. Aber wie Sie schon gesagt haben, um eben vielleicht möglichst wenig Blutzuckerschwankungen zu haben, ist es schon sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich esse morgens mein Müsli mit der Banane. Gerade auch in Kombination mit vielleicht mehr proteinreichen, fettreichen Lebensmitteln. Das heißt, der Blutzucker steigt dann generell schon langsamer an, wenn ich die Banane mit einem Joghurt und Nüssen und Leinsamen oder Haferflocken esse.
Beim Gemüse ist bestimmt alles erlaubt, oder? Außer vielleicht bei Möhren, weil die schmecken ja auch sehr süß.
Ja, also prinzipiell würde ich niemandem verbieten, Gemüse zu essen. Also ich würde mich nicht hinstellen und sagen, bitte esst das Gemüse nicht. Aber tatsächlich gibt es natürlich Gemüsesorten, die auch nochmal mehr eine Auswirkung auf den Blutzucker haben, wie zum Beispiel Mais. Oder eine Möhre hat auch schon nochmal einen höheren Anteil an Kohlenhydraten als andere Gemüsesorten, wie zum Beispiel einen Brokkoli oder ähnliches. Aber auch da, wie viel Möhren isst man schon? In einem Salat zum Beispiel oder am Tag. Ne? Also ich denke nicht, dass sich jemand hinsetzt und 10, 12 Möhren auf einmal isst, sondern es ist vielleicht eine oder es sind eineinhalb und dann ist das auch nicht von Wert. Also das kann man genauso essen.
Was ist mit Wurst und Fleisch? Kann man da alles bedenkenlos essen oder muss man halt aufpassen, lieber Wurst nicht, weil eben doch ein bisschen versteckter Zucker drin sein kann?
Ja, kann tatsächlich sein, aber gerade bei Wurst ist eigentlich auch der Fettgehalt so hoch, dass man jetzt nicht prinzipiell das unbedingt berechnen müsste für jetzt jemand, der auch Insulin spritzt oder generell. Ich meine, bei Wurst und Fleisch sollte man halt generell einfach ein bisschen reduzierter das Ganze essen, gerade bei verarbeitetem oder rotem Fleisch, weil man dann doch viel auch Nitrate und viel Salze drin hat oder auch gesättigte Fettsäuren, die ja negative Auswirkungen auf unseren Blutfettwerte haben können oder generell auch auf den Bluthochdruck auswirken. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auch 1 bis 2 Mal in der Woche überhaupt Fleisch zu sich zu nehmen. Also speziell halt ja auch verarbeitetes Fleisch. Und das sind so 300 bis 600 Gramm. Und wenn man sich das mal hochrechnet, kann schon so eine Portion oder so ein Steak oder so sind ja oft schon mal 300 Gramm. Und dann hat man eigentlich mit einem Steak schon seinen Bedarf für eine ganze Woche gedeckt.
Aber ich denke wahrscheinlich so ein bisschen Hähnchenfleisch pro Woche ist okay oder so ein schönes, mageres Rindersteak ist in Ordnung. Also klar, bin ich völlig bei Ihnen, dass man nicht jeden Tag Eisbein an Rindergulasch mit Hackfleischsoße essen sollte.
Genau, ja, natürlich, klar. Das Hähnchen ist ja auch nochmal mageres Fleisch, das hat weniger Auswirkungen dann.
Fisch haben Sie schon gesagt, ist alles völlig okay. Was ist mit Milchprodukten? Sind die bedenklich wegen des Milchzuckergehaltes?
Ja, also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Pure Milch oder ich sag auch mal Joghurt und Quark oder ähnliches, da ist schon noch die Laktose da. Also das heißt, da ist ein Kohlenhydratgehalt da, den man auch berechnen muss. Bei sehr fettreichem Käse, die sind kalorienfrei, das muss man nicht mitberechnen. Oftmals ist es noch so bei Schmelzkäse oder Streichkäse, dass man da auch mal gucken muss, die haben auch ab und an noch Kohlenhydrate. Aber auch da lohnt sich immer eben der Blick mal auf diese Nährwerttabelle, um wirklich zu schauen, okay, wie viel Kohlenhydrate stecken denn in wie viel Gramm und wie viel Gramm esse ich überhaupt. Aber prinzipiell ist da jetzt, was man so mitrechnen müsste oder eine Auswirkung hat, ist wirklich die Milch und der Quark und der Joghurt.
Kann man sich denn am glykämischen Index orientieren?
Prinzipiell ja. Also der glykämische Index ist ja sozusagen die Aussage davon, wie schnell der Blutzucker steigt und auch wie hoch von einem Lebensmittel. Und gemessen wird es ja an 50 Gramm von einem Lebensmittel. Der Richtwert ist Traubenzucker. Der hat einen glykämischen Index von 100, das heißt sehr hoch, weil der Blutzucker eben bei dem Konsum von 50 Gramm Traubenzucker oder dem Kohlenhydratanteil von 50 Gramm Traubenzucker sehr schnell sehr hoch steigt. Es ist nur so, dass sich eben der glykämische Index wirklich auf diese 50 Gramm an Kohlenhydraten in einem Lebensmittel beziehen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, dann hat zum Beispiel eine Möhre den gleichen glykämischen Index wie ein Donut.
Oh.
Genau. Das heißt, da ist ja irgendwas falsch, weil irgendwie haben wir eben drüber gesprochen, eine Möhre kann man eigentlich bedenkenlos essen. Deswegen gibt's da noch eine glykämische Last, die soll sozusagen auch neben der Qualität eben die Menge sozusagen mitberechnen. Das heißt, da gibt's noch mal eine extra Formel für, dass man halt guckt, okay, wie viel Gramm muss ich denn an Möhren essen, um 50 Gramm Kohlenhydrate überhaupt zu essen? Und wie viel Gramm muss ich von einem Donut essen, um überhaupt 50 Gramm Kohlenhydrate von einem Donut zu essen? Und das ist so das, was nochmal so ein bisschen realistischer ist, dass man das einfach differenzierter betrachten kann. Prinzipiell sind es aber Richtwerte, die da schon ein bisschen Hilfestellung geben können. Allerdings muss man auch beachten, dass halt der glykämische Index abhängig ist von der Person, die das isst, wie die Stoffwechsellage ist, wie ist das Lebensmittel generell zusammengestellt, also was sind da noch an Proteinen, an Ballaststoffen enthalten oder wie ist die ganze Mahlzeit, die ich esse. Und Studien haben auch ergeben, dass es hilfreich sein kann, aber jetzt nicht nur zur Orientierung gilt. Also prinzipiell, um Gewicht abzunehmen, sollte man sich zum Beispiel nicht nur am glykämischen Index orientieren, weil das ja auch nichts über den Kilokaloriengehalt sagt.
Wo findet man denn überhaupt diese Infos? Stehen die alle auf der Verpackung mit drauf?
Der glykämische Index jetzt? Mhm. Nee, der steht natürlich nicht mit drauf.
Okay.
Also den müsste man tatsächlich googeln. Also es gibt Tabellen, im Internet, wo man das sehen kann, oder es gibt halt eben die Formeln, man könnte es sich selber ausrechnen, wenn man das möchte, auf der Verpackung finden wir bei den Nährwertangaben, aber prinzipiell Aussagen über den Kilokaloriengehalt und auch über den Kohlenhydratgehalt und den Fettgehalt, also all das, was ja dann auch eine Rolle spielt.
Gibt es denn vielleicht einen Trick, wie man bei Lebensmitteln, explizit jetzt zum Beispiel bei Kartoffeln, den Kohlenhydratgehalt etwas senken kann?
Ja, den gibt's tatsächlich, also gerade auch bei stärkehaltigen Lebensmitteln. Dazu zählen zum Beispiel auch Nudeln und Reis, also bei den drei Gruppen geht das auf jeden Fall, die man ja auch gerne isst, kann man sich die resistente Stärke zu Nutzen machen. Also das heißt, man kocht zum Beispiel die Nudeln, den Reis, die Kartoffeln und stellt sie über Nacht in den Kühlschrank, lässt sie abkühlen. Und dann entsteht sozusagen resistente Stärke. Also das heißt, die Kohlenhydrate verwandeln sich in diese Stärke und die Enzyme in unserem Körper können die nicht verwerten. Also das heißt, die passieren einfach unseren Darm. Und dadurch nehmen wir keine Energie auf uns. Und damit sinkt zugleich auch etwas der Kaloriengehalt und auch der Kohlenhydratgehalt. Und das Coole ist, man kann die Nudeln dann trotzdem am nächsten Tag wieder warm machen. Die resistente Stärke bleibt aber bestehen. Und das ist eigentlich ein schönes Tool, was sich Menschen mit Diabetes zunutze machen können.
Was halten Sie denn grundsätzlich von Leitprodukten für Diabetiker? Also sollte der Diabetiker lieber zu einer echten Cola greifen oder zu einer Light-Cola oder eben zu einer Light-Butter?
Ich glaube, da muss man sich auch immer prinzipiell das Ziel vor Augen führen. Wenn ein Mensch mit Diabetes hat das Ziel, den Blutzucker, sage ich mal, nicht unnötig an Unmengen in die Höhe zu schießen. Und wenn ich jetzt ein Glas Cola trinke mit normalem Zucker drinnen, das hat wirklich schon eine mächtige Wirkung. Also da kann der Blutzucker sehr schnell sehr hoch gehen. Deswegen bin ich prinzipiell der Meinung, man kann als Mensch mit Diabetes gerne auf Leitprodukte mal zurückgreifen, zum Beispiel wenn man ins Restaurant geht oder essen geht, weil es einfach für den Geschmack vielleicht schön ist und es nicht die Auswirkung auf den Blutzucker hat. Prinzipiell gibt es zu Leitprodukten, zu Süßstoffen oder auch zu Zuckeralkoholen, gibt es Studien und keine von denen hat jetzt bis jetzt schon festgelegt, okay, da gibt es negative Auswirkungen. Also es ist ungeklärt zum Teil die Auswirkungen auf das Mikrobiom und auf den Körper, aber es gibt ja zum Beispiel bei den Süßstoffen die ADI-Werte, die werden auch vorgegeben von der EFSA, also der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und das ist sozusagen, ADI heißt Acceptable Daily Intake. Also so viel von diesen Süßstoffen kann man, sage ich mal, ohne Probleme zu sich nehmen am Tag, so viel Gramm, ohne dass was passiert. Und wenn man sozusagen in dieser Menge bleibt, und das macht man normalerweise nicht, kein Mensch kommt eigentlich dadurch über diese ADI-Werte, dann ist das unbedenklich. Und deswegen würde ich schon sagen, oder ich sag auch gerne zu meinen Patienten, okay, wenn sie was mit Geschmack trinken wollen, dann gerne mal lieber eine Cola Light als das Glas Cola am Abend. Aber es sollte natürlich trotzdem moderat sein. Also man muss es trotzdem auch als ein Genussmittel sehen. Nicht jeden Abend die Flasche Cola Light oder dann noch die Light Butter, was auch keinen Sinn macht, sondern eben dann lieber die normale Butter. Aber wenn man mal eine Cola trinken will, vielleicht doch eher eine Cola Light.
Jetzt kommen wir mal darauf zurück, was Sie ja zwischendurch ja schon angesprochen haben, diese ganze Rechnerei. Wie wichtig ist es denn, dass man die Broteinheiten und die Kohlenhydrateinheiten berechnet?
Also für einen Mensch, der insulinpflichtig ist, also ein Mensch mit Diabetes, der insulinpflichtig ist, ist es zumindest von sehr, sehr großem Vorteil, wenn man das berechnen kann, weil man einfach viel freier ist in seiner Anpassung auch von dem Insulin. Ich sage mal, Menschen, die jetzt nur eine orale Antidiabetikatherapie haben, also Tabletten überwiegend nehmen oder die Wochenspritze einmal, die müssen jetzt nicht zwingend den Kohlenhydratgehalt von Lebensmitteln kennen. Da geht es dann wirklich eher um die Kilokalorienzahl. Aber sobald ich mir Insulin spritze, sollte ich schon zumindest anfangen zu lernen, wie viel Kohlenhydrate enthält ein Lebensmittel und wie muss ich das dann berechnen.
Das heißt, man rennt die ganze Zeit dann mit dem Taschenrechner durch die Gegend?
Genau, nein. Nein, also tatsächlich ist es, man muss schon sagen, es ist eine große Herausforderung zu Beginn. Also angenommen, man wird jetzt auf Insulin eingestellt und jetzt heißt es, okay, wir lernen jetzt KE, also Kohlenhydrateinheiten oder BE, Broteinheiten rechnen, wie viel ein Lebensmittel hat. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Es ist aber prinzipiell so, dass 10 Gramm, also das ist jetzt bei den Kohlenhydrateinheiten, eine KE entsprechen. Dann gibt es noch die Broteinheiten, die werden so langsam ersetzt durch die KE, also die Kohlenhydrateinheiten. Da sind es 12 Gramm an Kohlenhydraten, entsprechen eben einer BE. Und das kann man, wie gesagt, in den Nährwerttabellen ablesen zum Teil sehr gut. Also das heißt zum Beispiel, ich habe ein verpacktes Brötchen und hinten auf der bei Kohlenhydraten steht drauf, 20 Gramm Kohlenhydrate enthält dieses Brötchen. Dann muss ich sagen, wenn ich in KE rechne, okay, 20 geteilt durch 10, weil 10 Gramm sind ja eine KE, sind für mich dann diese 2 KE. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen rechnen und mitdenken tatsächlich, aber es ist auch eine Übungs- und Gewohnheitssache und irgendwann hat man da so einen Dreh raus. Und es gibt ja auch Apps, die helfen können, ja, durch den Alltag zu kommen.
Wie viel KEs oder BEs darf man denn so am Tag zu sich nehmen? Ich weiß, es hängt wahrscheinlich ab von der Körperfülle und von der individuellen Statur. Mhm. Aber so Pi mal Daumen?
Das kann man tatsächlich gar nicht beantworten, weil wie Sie es schon sagen, das ist auch wieder höchst individuell. Also es ist auch prinzipiell so, nicht der Diabetes soll sich ja an den Menschen anpassen, sondern die Therapie von dem Menschen an den Diabetes. Und wenn ich jemanden habe, der, nicht, dass das jetzt unbedingt förderlich ist, aber ich sage mal gerne, Unmengen an KEs isst, also 10 KE am Mittag und 12 KE am Abend, dann muss man halt die Insulintherapie auch so anpassen. Also das heißt, man kann ja das erhöhen, die Dosis. Prinzipiell wäre es aber natürlich vom Vorteil, wenn man jetzt nicht über die Stränge schlägt. Aber man muss auch mal überlegen, eine gute Pizza hat auch Minimum 12 bis 14 KE. Und das hat man dann schon mal schnell zusammen, wenn man mal essen ist vielleicht.
Ja, es ist verlockend, eine ganze Pizza zu essen. Ebenso wie es schade ist, wenn man was liegen lassen muss, aber ich glaube, das ist manchmal sogar besser. Ne? So eine ganze Pizza hat, glaube so auch schon um die 1000 Kalorien. Ne? Das ist
ja
Wahnsinn.
Gute, ja.
Gibt es denn spezielle Ernährungspläne für Diabetiker?
Also prinzipiell gibt es keine speziellen Ernährungspläne für Menschen mit Diabetes. Es kommt dann wirklich immer drauf an. Also der heutige Stand der Wissenschaft ist so, je individueller man die Therapie an einen Menschen anpasst, desto besser. Das heißt, man muss sich schon mit seinem Patienten hinsetzen und schauen, okay, wie ist überhaupt die Ausgangssituation? Was ist unser Ziel und wohin möchten wir? Und was sind die Ressourcen, die ich habe? Und dann kann man individuell schon Ernährungspläne erstellen. Aber es gibt jetzt keinen Plan, wo man sagt, allgemein, das gilt für alle Menschen mit Diabetes. Aber natürlich kann man dann individuell schauen, wer hier vielleicht ein Intervallfasten eine Idee oder wäre es eine Idee, eine Low-Carb-Idee zu machen oder mal Hafertage oder ähnliches. Aber das würde ich immer individuell vom Patienten abhängig machen.
Dann vielen Dank, Frau Kumrow.
Dankeschön.
In Folge 7 geht es dann mit Dr. Tobias Wiesner um Diabetes Typ 1. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Fühlt euch besser. apo.com